Ich habe ein Thema rausgesucht, was wahrscheinlich schon sehr oft in der Predigt behandelt wurde, und zwar das Thema Evolution oder Schöpfung. Und dann noch ein kleiner Zusatz, warum ich an die Schöpfung glaube. Es ist ja kein Geheimnis, dass in den meisten Schulen nicht das gelehrt wird, was in der Bibel steht, was die Bibel sagt über die Entstehung der Lebewesen, sondern es wird die sogenannte Evolutionstheorie herangenommen. Es hat schon sehr viele Diskussionen über dieses Thema gegeben, und es ist natürlich wirklich so, dass derjenige, der an die Evolution glaubt, dass der mitleidig über das lächelt, an was wir Christen so glauben. Auf der anderen Seite schmunzeln wir Christen vielleicht über die langen Zeitangaben, die in der Evolutionstheorie gemacht werden. Und aus diesem Grund möchte ich ganz deutlich sagen, dass ich in meiner Predigt auf keinen Fall den Versuch unternehmen möchte, einer dieser zwei Theorien zu beweisen, sondern ich möchte einfach nur mal zeigen, warum ich zu denen gehöre, die an die Schöpfung glauben, so wie es in der Bibel steht. Denn eins muss man ganz klar sagen, man kann weder die Evolution noch die Schöpfung beweisen. Man kann entweder glauben dran oder man kann nicht glauben. Beweisen kann man es nicht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir uns unbedingt merken sollten. Damit das Ganze nun vielleicht ein bisschen verständlicher wird, möchte ich mal ganz kurz euch erklären, wie laut der Evolutionstheorie des Lebens vorgegangen sein soll. Natürlich kann ich nur einen ganz groben Überblick geben, weil ich ja auch kein Wissenschaftler bin. Also die Evolutionstheorie besagt, dass das Leben vor etwa 4 bis 5 Milliarden Jahren entstanden ist. Das Meer, das war eine sogenannte Ursuppe aus Wasser, in der sich anorganische und organische Verbindungen befanden, die Vorstufen des Lebens darstellten. Und aus solchen Verbindungen entstanden dann irgendwann einfache Zellen, dann immer kompliziertere und schließlich mehrzellige Lebewesen. Und daraus entstanden dann Bakterien, Pflanzen, Pilze, dann schließlich Tiere und ganz am Schluss der Mensch. Und obwohl der genaue Vorgang dieser Lebensentstehung unklar ist, geht man davon aus, dass alle Lebewesen aus ihren jeweiligen Vorfahren entstanden sind, also eins aus dem anderen. Das heißt, durch die Evolutionstheorie lassen sich alle Lebewesen der Erde auf einen einzigen Ursprung zurückführen, und die Entstehung neuer Arten, also neuer Lebewesen, die ist durch sogenannte Mutationen passiert. Das heißt Veränderungen bereits vorhandener Lebewesen. Und dann gab es noch so eine sogenannte Selektion. Da haben dann Stärkere überlebt und Schwächere sind ausgestorben. Und auch haben sich die Tiere dann an die Umweltbedingungen angepasst. Zum Beispiel da, wo es ein bisschen nasser war oder Wasser gab, da sind den Tieren dann Flossen gewachsen. Und da, wo Land war, sind Beine gewachsen. Also so ungefähr, ganz grob jetzt. Soll nur ein ganz grob Überblick sein. Aber eins lässt sich ganz deutlich hier erkennen, dass die Entstehung des Lebens durch Zufall entstanden ist und nicht nach irgendeinem Plan. Außerdem sieht man, dass hier ganz, ganz lange Zeiten im Spiel gewesen sein müssen. Und vor allem fällt einem ganz besonders auf, dass das Wirken eines Schöpfers an der Evolutionstheorie völlig ausgeklammert wird. Es gibt natürlich auch Menschen, die glauben an eine gottgewollte Evolution, an eine gottgelenkte Evolution. Ich glaube, in manchen Kirchen wird es auch so gelehrt. Die Bibel sagt uns aber ganz deutlich, dass die Erde und das Leben auf ihr durch den Willen Gottes und durch sein Wirken entstanden ist. Aber diese Entstehung des Lebens, die liegt nach unserem Glauben bei weitem nicht so lange zurück, wie es jetzt die Evolutionisten sagen. Und wenn durch die Entstehung des Lebens in der Evolutionstheorie so unendlich lange Zeiten angegeben werden, also Milliarden von Jahren, so sagt uns doch die Bibel einfach ganz klipp und klar, dass das Leben und seine Grundlagen dafür in buchstäblichen 6 Tagen entstanden ist. Das sind natürlich ganz, ganz krasse Gegensätze. Und ich bin mir sicher, dass sich viele Menschen fragen, und da gibt es wirklich viele, die fragen, was stimmt denn jetzt eigentlich? Was kann man denn jetzt eigentlich glauben? Für die meisten Menschen ist es sicherlich so, dass sie eher dazu neigen, das zu glauben, was die Wissenschaftler sagen. Das wird uns ja auch im Fernsehen immer sehr schön mit so Computeranimationen ganz toll und logisch dargestellt. Aber warum gibt es Menschen, die daran glauben, und ich gehöre dazu, ich hoffe ihr auch, dass der biblische Schöpfungsbericht der Wahrheit entspricht? Es ist natürlich auf der ersten Sicht vielleicht ein blinder Glaube, aber ich kann für diesen Glauben genauso Anhaltspunkte aus der Natur bekommen, wie derjenige, der an die Evolution glaubt. Davon möchte ich euch aber noch berichten. Es ist nämlich so, dass jeder andere Schlüsse aus dem zieht, was er sieht. Ich möchte euch dafür mal ein Beispiel geben. Ein Evolutionstheoretiker, der sieht sich natürlich dadurch, dass viele Lebewesen ähnliche Aufbau haben, das Knochengerüst ist ähnlich, die ganzen Sachen. Der sagt, ja klar, die stammen voneinander ab, die sind ja ähnlich, so wie zum Beispiel das Kind von der Mutter ähnlich ist. Ein Fremder sieht oft, aha, das Kind gehört zu der Mutter. Also das ist zum Beispiel für einen Evolutionstheoretiker Beweis, dass die Tiere voneinander abstammen. Aber jemand, der an die Schöpfung glaubt, der sagt, es könnte doch auch so sein, dass die alle von einem Konstrukteur stammen, dass sie sich deshalb ähnlich sehen. So wie zum Beispiel Bilder des ein und desselben Malers sich irgendwie ähnlich sind. Oder auch Musikstücke von Komponisten sich ähneln. Ich hatte früher einen Beruf, ich war Vermesser, ich war viel draußen beim Vermessen und war in so manchen Baugebieten, so Neubaugebieten, und da habe ich oft gesehen, aha, das Haus ist von dem und dem Architekt. Da hat man also genau die Handschrift schon erkannt. Das heißt, der Architekt hat seine Handschrift hinterlassen. Und wie gesagt, in der Musik, in der Unterhaltungsmusik, da hört man ganz oft Lieder, wo man weiß, ah ja, das ist von denen und denen, das hört man sofort. Und manchmal hört sich das eine wie das andere an. Das heißt, genauso können die Ähnlichkeiten in der Natur auch als die Handschrift ein und desselben Schöpfers gedeutet werden. Und das kann man mit der gleichen Berechtigung glauben, wie man an eine Evolution glaubt. Wenn man jetzt zum Beispiel den Aussagen der Bibel glaubt und auch irgendwelche Daten der Naturwissenschaft dazu nimmt, dann kommt man zu dem sogenannten Schöpfungsmodell. Und in diesem Schöpfungsmodell, da geht man davon aus, dass die einzelnen Gruppen der Lebewesen separat geschaffen wurden und jedes nach seiner Art. Es haben zwar auch Veränderungen stattgefunden seit der Schöpfung, aber die Tiere, die anders sind, die haben keine gemeinsamen Vorfahren. Es wurden Grundtypen geschaffen. Man kann als Grundtyp zum Beispiel einen Hund nehmen. Es kann sein, dass es vielleicht am Anfang der Schöpfung nur eine einzige Hunderasse gab. Wäre denkbar. Aber durch die Anpassung an andere Umweltbedingungen oder durch den Eingriff des Menschen, durch Züchtung, sind im Laufe der Zeit eben noch andere Rassen dazugekommen. Aber es ist völlig unmöglich, dass aus einem Hund zum Beispiel eine Katze wird oder dass irgendeine andere Tierrasse entsteht. Das hat man auch durch Züchtungen in der Pflanzenwelt gezeigt, dass Züchtungen nur bis zu einer bestimmten Grenze gehen. Das heißt, die Veränderlichkeit von Lebewesen ist begrenzt. Es gibt allerdings sogenannte Mutationen. Es gab mal eine Kuh, die hatte 5 Beine. Aber diese Mutationen haben eher negative Auswirkungen. Also die können nicht zu einer Evolution dienen, dass sich was Besseres draus entwickelt. Meistens waren das irgendwelche Nachteile. Es gibt ja einen ganz bekannten Namen, was die Evolution belangt. Das ist dieser Charles Darwin. Der hat ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts das Buch Die Entstehung der Arten verfasst, wo er dann die Evolution wissenschaftlich beschreibt. Wenn man sich aber mal ein bisschen genauer mit der Evolutionstheorie beschäftigt, dann wird man feststellen, dass es sich auch wirklich nur um eine Theorie handelt. Und dass da sehr, sehr viele Lehrsätze aufeinander aufbauen, von denen eigentlich kein einziger bewiesen ist. Ich habe schon gesagt, wir Christen stehen mit unseren Beweisen auch nicht besser da, aber es ist ja so, man kann das eine und das andere nicht beweisen. Und ich glaube, auch mancher Wissenschaftler, der wird durch die Möglichkeit, dass Gott einfach alles geschaffen hat, egal wie auch immer, das würde ihm einfach zu einfach und naiv vorkommen. Und auf den ersten Blick ist es vielleicht auch sehr einfach und unwahrscheinlich. Wenn wir vielleicht einen Bibeltext aufschlagen, in Hebräer 11, Vers 3, da steht eigentlich was drin, was sehr sonderbar klingt. Könnt ihr mal gerne aufschlagen, Hebräer 11, Vers 3. Da steht drin, Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Interessant, gell? Es hört sich im ersten Moment unglaublich an, aber wenn man sich mal überlegt, woraus besteht eigentlich Materie, dann wird es vielleicht ein bisschen verständlicher. Ich habe in der Schule gelernt, dass jedes Material aus Atomen besteht. Und ein Atom besteht aus einem Kern und aus einer Hülle. Und diese wiederum bestehen aus elektrisch geladenen Teilchen. Das heißt, Materie besteht eigentlich aus nichts anderem als aus elektrischer Ladung. Selbst wenn das Material so hart wie Glas ist, also wie diese Glasplatte hier. Und diese Ladung könnte doch durch Gottes unendliche Energie erzeugt werden. Also ist der Gedanke, dass Gott die Welt aus nichts gemacht hat, vielleicht doch nicht ganz so unwahrscheinlich, wie es auf den ersten Blick scheint. In der Evolutionstheorie gibt es auch für die Dauer der Entstehung des Universums völlig verschiedene, also viel größere Zeitvorstellungen. Es gibt die sogenannte Urknalltheorie und dabei nimmt man an, dass das ganze Universum am Anfang aus einem riesigen Batzen Materie bestand, ein riesengroßer Materieklotz, und der ist dann irgendwann explodiert. Und aus diesen Einzelteilen, die immer noch mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit auseinanderfliegen, sind dann sämtliche Himmelskörper entstanden und unter anderem auch unsere Erde. Und wenn man die Größe dieses Universums berechnet, dann kommen die Wissenschaftler so auf eine Altersangabe zwischen 7 und 13 Milliarden Jahren. Wenn jetzt ein Christ von der Größenordnung der Entstehung der Erde spricht, dann spricht er von ein paar tausend Jahren. Und im ersten Moment wird vielleicht jemand sagen, der an diese Urknalltheorie glaubt, sagen, ja, ein paar tausend Jahre, da kann ich ja eigentlich nur drüber lachen. Denn die Wissenschaft zeigt uns doch mit ziemlich sicheren Methoden der Altersbestimmung, dass es noch viel, viel größere Zeiträume gewesen sein müssen. Und die Frage, kann man als gläubiger Mensch, der den Aussagen der Bibel vertraut, tatsächlich auch mit wissenschaftlichem Hintergrund an das relativ junge Alter der Erde glauben? Oder müssen wir am Sabbatmorgen unseren Verstand auch an der Garderobe mit abgeben? Es spricht natürlich vieles dafür, dass das Alter der Welt riesengroß ist. Wenn wir zum Beispiel an die unvorstellbaren Entfernungen zwischen den Himmelskörpern denken, die werden in Lichtjahren angegeben. Das heißt, ein Lichtjahr, das ist keine Zeit, sondern eine Entfernung, und zwar die Entfernung, wie lang das Licht in einem Jahr braucht, von A nach B zu kommen. Kleines Beispiel, das Licht legt in einer Sekunde 300.000 Kilometer zurück. Das ist ein bisschen weniger als die Entfernung von Erde zum Mond. Das heißt, wenn ich auf der Erde ein riesengroßes Licht einschalte, dann sieht man das auf dem Mond ungefähr eine Sekunde später. Die Sonne ist 150 Millionen Kilometer entfernt. Und wenn auf ihr das Licht ausgehen würde, würden wir es ungefähr 8,5 Minuten später sehen. 150 Millionen Kilometer, das ist auch schon eine Riesenentfernung. Jetzt werden aber die Abstände der Himmelskörper in Millionen von Lichtjahren angegeben. Und ich glaube, so eine große Entfernung kann sich niemand von uns richtig vorstellen. Es ist ja nun tatsächlich so, dass das Licht, das wir von einem Stern sehen, der 1 Million Lichtjahre entfernt ist, auch vor 1 Million von diesem Stern ausgesendet wurde. Und es gibt wirklich Sterne, die so weit weg sind. Und jetzt könnte doch jemand mit Recht sagen, siehste, da haben wir den Beweis, das Weltall ist mindestens 1 Million Jahre alt, wenn ich das Licht von einem Stern sehe, das vor 1 Million Jahre ausgesendet wurde. Aber die Frage, ist das wirklich so? Stellen wir uns mal Folgendes vor. Wir befinden uns am ersten Sabbat im Paradies. Ganz am Anfang der Schöpfung, und Adam würde vor uns stehen. Was meint ihr, wie alt würde Adam ungefähr aussehen? So ein junger Mann. Was meint ihr, wie alt würde der aussehen? 25 Jahre vielleicht, gell? Und wie alt ist er wirklich? Einen Tag. Interessant. Er sieht aus wie 25, ist aber erst einen Tag alt. Könnte es vielleicht sein, dass es mit dem Universum sich genauso verhält? Die Sterne sind ja alle in Bewegung und strahlen Licht aus und auch das Licht ist in Bewegung. Könnte man sich nicht das vorstellen, dass Gott gesagt hat, ich schaffe jetzt das Universum, stell alles an seinen Platz und sag so, und jetzt fang dich an zu bewegen. So wie eine Modelleisenbahn, man stellt Züge auf Schienen, Lokomotive, hängt Wagen hinten dran, alles steht schön da und sage so, jetzt drehe ich den Transformator auf und jetzt fängt alles an zu fahren. Und jemand, der dazukommt, denkt, ha, der Zug, der fährt schon so und so lange, dabei hat er erst angefangen zu fahren. Zum Beispiel ein Zug fährt von Ulm nach Berlin und in Frankfurt steht einer und wartet auf den Zug und der weiß, der kommt um so und so viel Uhr an, fährt mit der Geschwindigkeit, also muss der vor 6 Stunden in Ulm losgefahren sein. Rechnen kann das zurückrechnen. Der Zug ist aber vielleicht gar nie in Ulm losgefahren, sondern erst in Frankfurt. Das heißt, der Beobachter berechnet einen Zeitpunkt, der gar nicht stattgefunden hat. Vielleicht sollte man darüber nachdenken mal. Es gibt ja auch Tropfsteine, an denen auch immer unheimlich hohe Altersbestimmungen vorgenommen werden. Zum Beispiel in der Bärenhöhle, ich weiß nicht, ob von euch schon mal jemand da war, da gibt es riesengroße Tropfsteine. Da sagt man, die sind teilweise hunderte von tausend Jahren alt. Natürlich kann man berechnen, wie schnell so ein Tropfstein wächst. Und da tropft Wasser runter und da bleibt immer ein bisschen Kalk hängen. Aber wer sagt uns denn, dass diese Menge von Wasser immer die gleiche war, die an dem Tropfstein heruntergelaufen ist? Es könnte ja sein, wenn man an ein Ereignis wie die Sintflut glaubt, dass es mal irgendwann viel mehr war und dass der Tropfstein viel schneller gewachsen ist. Es gibt zum Beispiel an Betonbrücken, gibt es Tropfsteine, die sind bis zu 1 Meter lang und die sind innerhalb von wenigen Jahren entstanden. Das heißt, diese Altersangaben sind nicht immer so unbedingt sicher. Ich möchte euch aber mal anhand, jetzt ohne irgendwelche Berechnungen und sonstigen, anhand der Natur ein paar Beispiele zeigen, hatte ich ja auch schon gesagt, die mich überzeugen, dass alles durch den Vorgang der Schöpfung entstanden ist. Mein erstes Beispiel, wir leben ja heutzutage im Zeitalter der Computer. Ohne Computer geht halt gar nichts mehr. Die ganze Welt ist über das Internet miteinander verbunden und man kann heute mühelos mit jemandem telefonieren oder Verbindung aufnehmen, der sich am anderen Ende der Welt befindet. Und damit so ein Computer funktioniert, braucht man natürlich ein Programm. Und die heutigen Computerprogramme, die sind sehr, sehr kompliziert, sehr komplex und man braucht mehrere gut ausgebildete Fachleute, um ein solches Programm herzustellen. Wenn wir jetzt mal das menschliche Gehirn nehmen und stellen so einem Computerprogramm entgegen, dann sehen wir zwar, dass ein Computer Berechnungen viel, viel schneller ausführen kann als ein Gehirn, aber jeder Mediziner sagt uns heute, dass das menschliche Gehirn jedem noch so komplizierten Computerprogramm weit überlegen ist. Das Gehirn merkt sich alles, was wir in unserem Leben gesehen, gehört, gefühlt und gerochen haben. Ob es uns bewusst ist oder nicht, alles Erlebte wird gespeichert und das ist eine ganze Menge. Wir erkennen mühelos Personen an ihren Gesichtern. Wenn ich jemanden gesehen habe und sehen will, dann erkenne ich sofort, das ist der und der. Da haben Computer ganz, ganz große Probleme mit irgendwelche Gesichter zu erkennen. Jetzt das Interessante ist, so ein geniales Organ wie das menschliche Gehirn, das hätte sich aber nach der Evolutionstheorie von ganz alleine entwickelt. Und es gibt Menschen, die glauben das tatsächlich. Wenn ich aber zu jemandem sagen würde, der an sowas glaubt, guck mal, mein Computerprogramm, das hat sich ganz alleine geschrieben, der würde mich für verrückt erklären. Aber beim Gehirn glaubt es derjenige. Dann mein zweites Beispiel, unsere Augen. Wir sehen ja mit unseren Augen, unser Gehirn erzeugt bei uns im Kopf ein Bild, bei mir jetzt auch, sonst würde ich euch nicht sehen. Und weil wir 2 Augen haben, sehen wir sogar räumlich. Das heißt, wir sehen, du sitzt weiter vorne, du sitzt weiter hin, das kann man genau abschätzen. Die Tatsache, dass wir sehen, ist eigentlich für jedermann völlig selbstverständlich. Man macht die Augen auf und sieht. Und trotzdem wissen die Mediziner bis heute noch nicht ganz genau, wie so ein Bild bei mir im Kopf entsteht. Man weiß zwar, das Gesehene geht durch die Linse durch, wird auf der Netzhaut abgebildet und geht dann weiter über Nerven ans Gehirn. Aber wie das genau verarbeitet zu einem Bild wird, das ist bis heute noch ein Geheimnis. Und dasselbe gilt fürs Hören. Was im Ohr geschieht, ist längst bekannt. Trommelfell, Amboss, Steigbügel und wie die Dinger all heißen da drin. Aber wie die Töne im Gehirn entstehen, das weiß man bis heute immer noch nicht. Und meine Frage, kann es sein, dass so ein Gehirn durch Zufall und ohne Zutun eines Programmierers entstanden ist? Mein drittes Beispiel, eine ganz große Selbstverständlichkeit ist Gehen. Wir gehen, laufen, spazieren und fallen nicht um. Das stellt schon im Blick auf die Mechanik eine Besonderheit dar. Unsere Gelenke, die können sich nicht nur um eine Achse bewegen, sondern auch drehen. Also ich kann mein Bein auch drehen, ich kann es nicht nur so bewegen. Wenn man jetzt einen Computer oder einen Roboter entwickelt, der auch gehen kann, da kommt man auf ganz große Probleme. Da sind nämlich komplizierte Regel- und Ausgleichsvorgänge erforderlich. Und diese Abläufe, die werden dass man das Gleichgewicht alleine, wenn ich zum Beispiel laufe und mich schubst jemand, mache ich sofort einen Gegenschritt und falle nicht um. Das ist bei einem Computer äußerst schwierig. In meinem Ohr ist ein Gleichgewichtsorgan drin und steuert meine Muskeln. Und um das in einem Computer, in einem Roboter zu verwirklichen, da muss man unheimlich viel Elektronik und Know-how reinstecken. Und so viel ich weiß, ist es bis heute fast unmöglich, einen computergesteuerten Roboter zu entwickeln, der annähernd die Leistungsfähigkeit aufweist wie ein Mensch bei einem solch scheinbar bedeutungslosen Bewegungsablauf wie beim Gehen, besonders vielleicht auch beim Treppensteigen. Und die Frage, die ich mir hier stelle, sollte sowas alles durch Zufall entstanden sein oder hat da vielleicht einer dran gedreht? Dann mein viertes Beispiel. Unsere Körpertemperatur. Unsere Körpertemperatur beträgt im Durchschnitt ungefähr 37 Grad Celsius. Und dieser Wert, der darf nur um wenige Zehntel Grad schwanken, wenn wir uns gesund fühlen sollen. Das automatische Konstanthalten der Temperatur ist ein Problem, das in der Technik meist nur mit sehr, sehr großem Aufwand gelöst werden muss. Da gibt es Temperaturfühler, die fühlen, wie heiß ist irgendwas und die vergleichen das mit einer Solltemperatur und dann gehen dann Ventile auf, da kommt warm Wasser und dann muss man wieder messen, ist es jetzt warm genug. Also es ist auch äußerst kompliziert. Der menschliche Körper, der regelt diese Aufgabe geräuschlos, automatisch und ohne uns, dass es uns überhaupt klar ist. Es funktioniert einfach. Ich finde es sehr erstaunlich. Oder unser Atemvorgang oder das Schlagen unseres Herzens. Alles verläuft sozusagen automatisch, ohne dass wir darüber nachdenken oder uns darum kümmern müssen. Das Schlagen des Herzens können wir nicht wesentlich beeinflussen. Natürlich, wenn wir uns anstrengen, dann schlägt das Herz schneller, wenn wir uns ausruhen, dann schlägt es langsam. Aber wir können jetzt nicht bewusst sagen, Herz, bleib mal stehen. Gut, wir können uns Leben nehmen, dann bleibt es stehen, aber das wollen wir ja nicht. Mit dem Atmen ist es was ganz anderes. Habt ihr schon mal nachts überlegt, wenn ihr schlaft, ich sollte mal wieder einatmen, sonst ersticke ich ja. Geht völlig automatisch. Aber man kann im Gegensatz zum Herz kann man sagen, ich halte jetzt mal die Luft an, beim Tauchen zum Beispiel. Aber ansonsten verläuft das Atmen automatisch, ohne dass wir uns irgendwelche Gedanken darüber machen müssen. Kann das ein Zufall sein oder war hier Gott am Werk? Das sind jetzt nur ein paar wenige Beispiele anhand des Menschen. Es gibt auch im Universum, gibt es einiges zu bestaunen. Gehen wir gedanklich nochmal zurück ins Weltall. Unsere Erde, die rast mit einer Geschwindigkeit von 29,8 Kilometern pro Sekunde, also mit einer fast 30 Kilometer pro Sekunde um die Sonne. Das merken wir nicht, weil wir alle mitfliegen. Und der Durchmesser dieser Erdbahn beträgt 299,2 Millionen Kilometer, also auch riesengroß. Und die Frage ist, warum ist das so ein krummer Zahlenwert? Wenn ich jetzt zum Beispiel bestimmt hätte, wie groß der Durchmesser ist, hätte ich gesagt, nehmen wir doch mal eine runde Zahl, 250 Millionen Kilometer. Aber die Folgen wären katastrophal. Unser Jahr hätte nicht mehr 365 Tage, sondern wären 279 Tagen zu Ende. Und die ganze Zeit müssten wir unter extremer Hitze leiden. Und wir wären, weil wir ja näher an der Sonne wären, würden die Polkappen schmelzen und es gäbe riesige Überschwemmungen. Auch wenn man jetzt den Durchmesser nicht 250 Millionen Kilometer nimmt, sondern 400 Millionen, dann wären die Folgen auch schrecklich. Es würde überall Dauerfrost herrschen, weil wir zu weit von der Sonne entfernt sind. Und so komisch das auch klingen mag, diese krumme Zahl von 299,2 Kilometern ist der einzig akzeptable Wert für die Erhaltung des Lebens auf unserer Erde. Und auch die Geschwindigkeit von 29,8 Kilometer pro Sekunde ist genau so schnell, dass nicht die Erde durch die Fliehkraft wegfliegt von der Sonne oder dass sie angezogen wird und verglüht. Und die Frage ist, kann der Grund für solche Präzision ein Urknall gewesen sein? Dann habe ich jetzt noch ein ganz besonders schönes Beispiel für die Frauen. Ich weiß, dass die Spinne nicht zu den beliebtesten Tieren gehört, aber man glaubt nicht, was in so einer Spinne alles drinsteckt. So ein Faden, den die Spinne für ihr Netz webt, der ist so dünn, dass man 100 Stück davon zusammendrehen müsste, um die Dicke eines Menschenhaares zu erhalten. Und doch ist jeder von diesen kleinen Fäden elastischer und zugleich zerreißfester als der teuerste Stahl der Welt. Und sonderbarerweise handelt es sich bei so einem Spinnenfaden eigentlich nur um ein Eiweißgemisch, dessen Bestandteile die Spinne mit 6 verschiedenen Drüsen ihres Hinterleibs herstellt. Diese Flüssigkeiten werden in einem ganz bestimmten Verhältnis gemischt und dadurch erhalten sie ihre hohe Festigkeit. Eine Kreuzspinne, die hat dafür 5 verschiedene Spinnflüssigkeiten. Und zum Beispiel der Spinnfaden für die Rahmenkonstruktion von seinem Netz, also die spinnt doch immer erst so ein paar Fäden rum, die besteht aus einer völlig anderen Zusammensetzung als die Speichen, die sie nachher macht. Dann macht die Spinne noch eine Spirale nach außen und dann wieder eine zurück. Und diese Spirale zurück, das ist die sogenannte Fangspirale. Das ist ein klebriger Faden, damit die Opfer da auch dran hängen bleiben. Interessant, gell? Und sogar, dass das Netz ein bisschen schräg hängt, ist nicht Zufall. Das muss man ein Spinnennetz anschauen, das hängt immer ein bisschen schräg und die Spinne krabbelt grundsätzlich nur an der Unterseite, damit sie nicht in ihr eigenes Netz fällt. Und wenn sie doch mal abstürzen sollte, dann hängt sie immer noch an so einem komischen Spinnfaden. Habt ihr bestimmt auch schon erlebt, wenn da so eine Spinne sich so abseilt. Und falls sie doch mal in ihr eigenes Netz fallen würde, sind ihre Beine mit so einer Schicht bestrichen oder sie haben eine Oberflächenschicht, dass sie nicht an ihren eigenen Klebefäden hängen bleibt. Und die Spinne, die muss nichts lernen, die kriegt alles von Natur aus mit, von Geburt an sozusagen. Genauso wie das Einspinnen ihres Opfers in einen Frischhaltebeutel aus Spinnenseide. Nicht mal das gesamte Wissen und technische Können aller Wissenschaftler würde ausreichen, eine Maschine zu konstruieren, die sämtliche Bewegung einer netzbauenden Spinne ausführen könnte und schon gar nicht, wenn sie ebenso klein sein müsste. Und diese Maschinenspinne müsste auch noch eine chemische Fabrik enthalten und auch noch ein Computerprogramm, das äußerst kompliziert ist, damit es richtig funktioniert. Und ich frage mich, ob die Intelligenz aller Informatiker und Mathematiker dazu ausreicht, sowas herzustellen. Aber jede Kreuzspinne bringt sie einfach mit, ohne sich groß Gedanken zu übermachen. Sie hat es einfach, meiner Meinung nach und eurer Meinung auch, von Gott so erhalten. So, das waren meine 7 Beispiele. Es gibt sicher noch viel mehr, aber ich möchte es mal bei diesen 7 belassen. Es gibt vieles, wo wir in der Natur oft achtlos dran vorbeilaufen und wo einiges dafür spräche, dass hinter allem, was es in der Natur gibt, ein grandioser Schöpfer, eine Superintelligenz stecken muss. Aber diese 7 Beispiele genügen mir. Am Schluss von meiner Predigt erzähle ich euch noch eine Geschichte. 2 Männer gehen spazieren und kommen an einer ganz großen Fabrik vorbei. Der eine Mann fragt den anderen, was ist denn das für ein Gebäude? Dann sagt der andere, ja, das ist eine Uhrenfabrik. Ah ja, sagt der eine. Und dann laufen sie weiter. Und wie die Männer so weiterlaufen, gibt's auf einmal einen ohrenbetäubenden Knall. Sie drehen sich um und sehen, dass die Uhrenfabrik explodiert ist. Da fasst sich plötzlich der eine Mann ans Handgelenk und sagt, was ist denn das? Eine Uhr. Da sind lauter Zahnräder und Gehäuse und Armbänder durch die Luft geflogen. Zack, haben sie sich an dem Armgelenk des Mannes zu einer Uhr zusammengesetzt. Und die geht auch noch hundertprozentig genau, so wie meine Funkuhr. Welcher normal denkende Mensch würde mir glauben, dass es eine wahre Geschichte ist? Ich denke, niemand würde mir das glauben. Unser Weltall besteht aus Milliarden von Sternen, die ständig in Bewegung sind und nach einer ganz bestimmten Gesetzmäßigkeit durch die Gegend rasen. Und allein unser Sonnensystem mit seinen 9 Planeten, das funktioniert besser und präziser als jedes Uhrwerk. Und deshalb erscheint mir die Möglichkeit, dass das riesige Weltall durch eine Explosion wie den Urknall entstanden ist, genauso unwahrscheinlich wie diese Geschichte. Und trotzdem glauben viele, dass es so war. Ich denke, wir haben Grund, Gott zu danken, dass es noch eine andere Erklärung gibt, dass wir Menschen und unsere Erde existieren und dass wir uns viel wertvoller fühlen können, weil wir wissen, dass es Gottes Plan war, uns Menschen und unsere Welt zu schaffen, weil er uns liebt. Und dass unser Urvater kein Bacillus in irgendeiner Ursuppe war, sondern ein liebender Vater im Himmel, der sehnsüchtig darauf wartet, dass er uns endlich in die Arme schließen kann. Also ich freue mich drauf. Ich weiß, ihr auch. Auf diesen Tag freue ich mich wirklich von ganzem Herzen und ich wünsche mir, dass alle hier in diesem Raum mit dabei sein können, wenn Gott uns auf die letzten Fragen, die wir noch haben, persönlich seine Antwort geben wird. Gott segne uns alle. Ich danke euch. Amen. Amen.